Was fasziniert mich an Kaiserpinguinen? Also wenn man Pfadfinder ist, fasziniert einen alles Mögliche. Und ich finde Gott als Schöpfer einfach mega. Und diese Kaiserpinguine, jetzt können wir das erste Bild anmachen. Ist schon. Ah ja, genau. Die sind völlig verrückt, finde ich. Also, erstmal müssen die 3 Jahre alt werden, bis sie überhaupt säugungsfähig werden. Dann legen sie leidenschaftlich gerne irgendwie ihr eines Ei. Dafür wandern sie erstmal 200 Kilometer ins Landesinnere, wo das Eis nicht schmilzt. Wo es, ich habe vorhin nachgeguckt, wo es minus 70 Grad ist, kalt. Warum? Verstehe ich nicht. Okay, 200 Kilometer, völlig ausgehungert, kommen sie dahin. Das Weibchen legt das Ei, ist am Ende ihrer Kräfte, kann noch gerade so das Ei dem Mann auf die Füße legen, um dann wieder die 200 Kilometer zurückzuwandern, um sich voll zu fressen, weil sie fast verhungert ist. Jetzt ist der Mann dran. Der Mann brütet 64 Tage auf diesem Eis. Gott hat diesen Pinguin völlig verrückt, ich weiß nicht, wer es weiß, die haben Heizungen in den Pfoten. Also die sind warm. Die brüten bei 37 Grad dieses Ei aus. Die haben ihr Fell da drüber. Die haben da so einen Brutsack. Nicht wie ein Känguru, aber so. Und dieses Ei liegt die ganze Zeit auf den Füßen. Wenn das Ei runterrollt, ist es tot. Ja, da schlüpft nichts mehr. Und der Vater kriegt es auch nicht wieder richtig auf die Füße. Also es muss klappen, dass die Frau dem Mann dieses Ei auf die Füße rollt, bevor sie abhaut. Dann ist sie manchmal bis zu 4 Monate weg. Aber das Küken schlüpft ja schon nach 64 Tagen. Wenn die Frau, und dann verliert der während dieser ganzen Aktion ein Drittel von seinem Körpergewicht. Der verhungert fast dadurch, dass er sich um sein Küken kümmert. Und dann hat Gott ihm noch, falls die Frau nicht pünktlich zurück ist, so eine Milchdrüse, das ist der einzige männliche Geschöpf, was eine Milchdrüse hat und sein Baby stillen kann, wenn die Frau nicht pünktlich zurück ist. Ach, was wäre das praktisch, oder? Was wäre das praktisch? So, das heißt, der wartet. Sie warten in dieser eisigen Kälte, sie beschützen ihre Küken, sie scharen sich zusammen. Es ist eine Kolonne, eine Kolonie von 100.000 Pinguinen, die da sind. Und in dieser eisigen Kälte können sie nur überleben, wenn sie sich zusammenkuscheln und immer mal wieder die Plätze tauschen, damit die draußen stehen, ganz außen, auch mal nach innen kommen. Am wichtigsten ist es den Pinguinen, dass die frisch geschlüpften, die Jungtiere in der Mitte sind, damit sie nicht sterben. Trotzdem sterben einige. Ja. Aber viele überleben auch. Ja. Was fasziniert mich an Kaiserpinguinen? Sie geben sich gegenseitig Wärme. Sie sind fürsorglich. Sie kümmern sich umeinander. Sie nehmen die Jüngsten in die Mitte, geben ihnen Wärme und Zuwendung. Denen, die es am nötigsten haben, damit sie überleben. Ja. Was fasziniert mich daran, so eine Geschichte am Anfang der Predigt zu stellen? Jesus hat immer mit Gleichnissen gearbeitet. Nehmen wir mal diese Kaiserpinguine für uns. Uns Menschen würde so ein Pinguinverhalten doch auch gut tun, oder? Gerade in der aktuellen Zeit. Ich mag schon nicht mehr irgendwie Nachrichten gucken. Ja, wir erleben eine Kälte in unserer Zeit und wünschen uns zutiefst so eine Seelenwärme, so ein sich zusammenkuscheln, füreinander da sein. In Angesicht von Kriegen und weltweiten Unruhen, Diskriminierungen, soziale Isolation, Einsamkeit, ist ein Thema, seitdem wir die Pandemie hatten, hat bis heute nicht aufgehört. Gefühlt war die soziale Kälte noch nie so präsent wie heutzutage. Früher sprach man von Individualität und war stolz darauf. Heute spricht man von Egoismus. Die Menschen kämpfen um ihr eigenes Überleben, um ihr eigenes Recht und behaupten, das sei soziale Gerechtigkeit. Jeder ist bemüht, sich selbst irgendwie über Wasser zu halten. Gerade jetzt auch, wo die Preise alle steigen, wo die Inflation da ist. Keine Ahnung. Wie sollen wir unser Leben noch finanzieren und uns dann gleichzeitig auch noch um andere kümmern? So wie die Pinguine. Geht das überhaupt? Wo man selbst ums Überleben kämpft? Und dieses ich-bezogene Phänomen hat Jesus sogar für die letzte Zeit, für die letzten Tage für bestehende Erde vorhergesagt. Über diese Zeit lesen wir im Matthäusevangelium Kapitel 24 über Kriege, über Kriegsgeschehen, Naturkatastrophen, Hungerskatastrophen. Die ganze Welt wird außer Rand und Band sein, steht in dem Kapitel. Wir nennen diesen Textabschnitt auch die Endzeitrede Jesu Christi. Und plötzlich lesen wir im Vers 12, und die Liebe wird in vielen erkalten. Manchmal denken wir nur, wenn wir an die letzten Zeiten denken, an Krieg, Hungers, Umweltkatastrophen, Hochwasser, keine Ahnung. Aber ist uns bewusst, dass das da steht? Und die Liebe wird in vielen erkalten. Mitten in seiner Rede erwähnt Jesus das Erkalten der Liebe, soziale Kälte, Einsamkeit. Die Menschen drehen sich nur noch um sich selbst. Das, was wir heute überall erleben. In unseren Familien, in anderen Familien. Das hat Jesus als Merkmal der Endzeit vorausgesagt. Und gemeint hat er die Agape-Liebe, so zeigt es uns der griechische Urtext. Die Liebe, die bereit ist, den anderen höher zu achten als sich selbst. Alles zu geben, dem anderen soll es an nichts fehlen. Das ist Agape-Liebe. Diese Agape-Liebe wird am Ende der Zeit in vielen erkalten. Zum Glück steht da, in vielen, aber nicht in allen. Nicht in allen. Und so lesen wir im Johannesevangelium, wie Jesus seinen Jüngern ein neues Gebot gibt. Für die Zeit, wo er wieder beim Vater dann sein wird, wo sie allein auf der Erde sein werden. Ein neues Gebot für unsere Zeit. Liebt einander genauso, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Die Agape-Liebe. Die Agape-Liebe wird in der Bibel als Erkennungsmerkmal der echten Jünger, der echten Nachfolger Jesu beschrieben. Denn daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Die Agape-Liebe ist keine Empfehlung. Die Agape-Liebe ist ein Gebot. Jesus sagt, wenn ihr euch an dieses Gebot haltet, dann seid ihr gut vorbereitet für mein Kommen. Und so endet das Alte Testament im Maleachi-Brief mit dem göttlichen Anspruch, dass die Menschen ihre Herzen einander zuwenden sollen, damit der Messias kommen kann. Lest gerne zu Hause auch mal oder jetzt auf dem Handy den letzten Vers im Alten Testament. Das ist total spannend. Da wird genau diese Liebe beschrieben. Und im Neuen Testament greift der Evangelist Lukas diese göttliche Forderung wieder auf. Direkt in seinem ersten Kapitel im Vers 17 betont er, dass die Menschen sich einander in Liebe zuwenden sollen, damit sie für das Kommen des Herrn gerüstet sind, bereit sind. Ist uns die Verkündigung der Agape-Liebe mit der Wiederkunft unseres Herrn in dieser tiefen Dimension bewusst? Ist uns bewusst, dass wir uns auf die Wiederkunft unseres Herrn vorbereiten, indem wir Liebe leben und den anderen höher achten als uns selbst? Ist uns bewusst, dass wir den Willen Gottes tun, wenn wir uns einander zuwenden? Ist uns bewusst, dass wir dann als seine Jünger und Nachfolger und Nachfolgerinnen perfekt vorbereitet sind für das Kommen des Bräutigams? Da sind diese 10 Jungfrauen. Sie warten auf den Bräutigam. Matthäus schreibt davon im Kapitel 25. Und es liest sich so im Zusammenhang mit Kapitel 24 der Endzeitrede wie eine Maßnahme gegen das Erkalten der Liebe. Und das möchte ich jetzt mal vorlesen. Wer es mitlesen möchte, eine Bibel dabei hat, gerne oder auch auf dem Handy. Matthäus Evangelium Kapitel 25. Und da lese ich die ersten 7 Verse und dann noch den Vers 10 und den Vers 12. Wenn das Himmelreich kommt, wird es sein wie folgendes Gleichnis. 10 Brautjungfern nahmen ihre Lampen und gingen hinaus, um den Bräutigam zu empfangen. 5 von ihnen waren dumm, die anderen 5 waren klug. Die dummen Brautjungfrauen nahmen zwar ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die klugen Jungfrauen dagegen nahmen zusammen mit ihren Lampen auch Krüge mit Öl mit. Doch der Bräutigam verspätete sich. Alle Brautjungfern wurden müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht weckte sie der Ruf. Seht doch, der Bräutigam kommt. Geht hinaus, um ihn in Empfang zu nehmen. Da standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen bereit. Die dummen Brautjungfern gingen los, um Öl zu kaufen. Inzwischen trat der Bräutigam ein. Die klugen Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen. Später kamen die anderen Brautjungfern nach und sie riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam antwortete, Amen, das sage ich euch, ich kenne euch nicht. Alle 10 Brautjungfern haben ihre Lampen mit. Alle 10 schlafen ein. Ja, es dauert lange, bis der Herr kommt. Wir sind immerhin schon im 21. Jahrhundert. Und wir warten und wir warten und wir warten und warten ermüdet. Der Unterschied der wartenden Frauen besteht nicht darin, dass sie die einen wach bleiben und die anderen nicht. Schlafen alle ein. Nein, der Unterschied besteht in der Menge des Öls. Die einen 5 warten, ohne dabei zu leuchten. Sie warten um ihre eigene Erlösung willen. Sie warten, damit sie in den Himmel kommen. Sie warten ohne Ausstrahlung. Und die anderen 5 warten und lassen beim Warten ihr Licht leuchten. Sie strahlen, sie leuchten, sie verbreiten mit ihrem Licht Hoffnung, Liebe, Wärme in einer Zeit der Hoffnungslosigkeit und der Kälte. Sie bilden einen Kreis der Seelenwärme um die Geringsten unter ihnen. Sie sind Kaiserpinguine. Lasst euer Licht leuchten, ihr seid das Licht der Welt. Wir kennen alle diese Texte. Gott spricht in der Bergpredigt zu seinen Nachfolgern und sagt, hey, hört auf damit, euch in euren Gedanken an die Erlösung immer nur um euch selber zu drehen. Während ihr auf den Bräutigam wartet, nur an euch zu denken und an euer Heil. Na, das Öl wird für mich schon reichen. Lasst euer Licht leuchten bis zur Ankunft des Herrn, tut Gutes und verschwendet euch an Liebe an andere. Und wenn ihr mal einschlaft, weil ihr von den vielen nächsten Liebe erschöpft seid, dann werdet ihr aufwachen von meinem Weckruf und den Posaunen der Engel, wenn ich komme und euch abhole nach Hause. Macht euch die Freude und lest zu Hause mal Kapitel 24 und 25 im Matthäus-Evangelium. Ich zitiere hier nur Texte, die ihr da drinne findet. Da ist auch von diesem Weckruf geredet. Denn daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt, dass euer Licht leuchtet in der Welt, sich einander zuzuwenden, sein Licht leuchten lassen. Dieser Appell an uns, an seine Jünger und Jüngerinnen, scheint mir wie so ein Vermächtnis Gottes an uns zu sein, das vom Alten Testament bis zu heute Gültigkeit hat. Bis heute sind wir durch sein Wort dazu aufgefordert, hey, setzt euch dafür ein, dass sich jeder gesehen weiß. Schafft Verständnis zwischen euch. Wendet euch einander zu, hört euch zu, nehmt euch Zeit füreinander. Seht die Einsamen, seht die Kranken, die in Not gefangen sind. Baut mein Reich hier auf dieser Erde, indem ihr euch umeinander kümmert. So wie die Pinguine. Bis ich wiederkommen werde. Dann seid ihr bereit für mein Kommen. Und wenn ihr jetzt Angst bekommt, boah, das ist mir zu, werde ich das schaffen, ohne dass ich Ermüdungserscheinungen bekomme? Werde ich einschlafen? Dann gibt uns das Gleichnis vom Weinstock und die Reben im Johannesevangelium eine Antwort, wie wir das schaffen können. Dass es das Allerwichtigste ist, an Jesus, dem Weinstock, dran zu bleiben. Dann blüht ihr auf. Dann geben wir saftige Früchte der Hoffnung. Und dann genügt das Öl in den Lampen und wir werden leuchten. Dann werdet ihr leuchten, bis ich komme, sagt Jesus. Die Voraussetzung, wie uns das mit der Agape-Liebe gelingt, erklärt Jesus mit den Worten, wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Haltet also an meiner Liebe fest. Bleibt dran an mir. Und so geht es beim Gebot der Agape-Liebe, genau wie bei allen anderen Geboten, geht es nicht um die eigene Leistung und dass wir das alles gut hinbekommen. So, mit der Nächstenliebe. Es geht nicht um das Erfüllen der Gebote. Nein, es geht allein um die Beziehung mit Jesus Christus. Denn wer mich liebt, hält meine Gebote, lesen wir in der Bibel. Ganz automatisch. Weil ich mit Jesus in einer Liebesbeziehung lebe. Und wenn ihr euch trotzdem mal hilflos fühlen solltet, sagt Jesus, wird der Vater stellvertretend für mich euch den Heiligen Geist geben, als Beistand, der euch befähigt in der Liebe. Der befähigt euch in der Liebe zu wachsen, denn wir lesen im Galaterbrief, denn die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe. Ganz automatisch. Dadurch, dass du dranbleibst an Jesus, deinem Retter, an Gott, deinem Vater, und am Heiligen Geist, deinem Tröster, bis er wiederkommen wird. Und so wie Jesus das Erkalten der Agape-Liebe als eins der Dramen der Endzeit erwähnt, erklärt er das Ausleben dieser Liebe zum Hauptkriterium bei seiner Rechtsprechung, bei seiner Wiederkunft. Und das möchte ich jetzt nochmal lesen. Und da lese ich weiter im Kapitel 25 im Matthäus-Evangelium. Deshalb nochmal die Empfehlung, lest heute Nachmittag gerne Kapitel 24 und 25 im Matthäus. Diesmal lese ich die Verse 31 bis 46. Ein langer Abschnitt. Der Menschensohn wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln. Dann wird er sich auf seinen Herrscherthron setzen. Alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt. Er wird sie in zwei Gruppen aufteilen, wie ein Hirte, der die jungen Böcke von der Herde trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Böcke links. Dann wird der König zu denen rechts von sich sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten, Amen, das sage ich euch. Was ihr für einen meiner Brüder und einer meiner Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen links von sich sagen, geht weg von mir. Gott hat euch verflucht, ihr gehört in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mir nicht als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Wann haben wir nicht für dich gesorgt? Da wird er ihnen antworten, Amen, das sage ich euch, was ihr für andere nicht getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend waren, das habt ihr für mich nicht getan. Auf diese Menschen wartet die ewige Strafe, aber die Gerechten empfangen das ewige Leben. Es ist soweit. Der König ist da. Er hält Weltgericht. Die Schafe und Böcke werden nicht nach ihrer theologischen Erkenntnis, sondern rein nach der gelebten Liebe beurteilt. Der König und Richter dieser Welt rückt die Agape-Liebe mitten ins Zentrum seiner Rechtsprechung. Und vielleicht fragen sich die umstehenden Böcke empört, haben wir uns verhört? Also ganz ehrlich, das kann doch nicht alles sein. Nur mit der Liebe kommt man in den Himmel? Das ist nicht sein Ernst. Hat er nicht gesehen, wie wir uns als Christen, unser Christsein gelebt haben, wie wir immer nach der Wahrheit geforscht haben, die Bibel studiert haben und uns für die Gemeinde eingesetzt haben? Empörung bei den Böcken. Und die Schafe, die Gerechten, fragen, wann? Wann haben wir das für dich getan? Sie sind völlig überrascht. Für sie war es normal, hilfsbereit zu sein, Liebe zu verschenken und Gutes zu tun. Sie haben es einfach getan. Und dabei war ihnen gar nicht bewusst, dass sie gerade den Willen Gottes tun. Die Frucht der Wertschätzung ist gewachsen durch den Heiligen Geist. Er hat sie befähigt, sie verständnisvoll und geduldig gemacht. Er hat sie befähigt, hilfsbereit zu sein und in Zeit zu investieren. Sie haben es ganz automatisch gemacht, ohne darüber nachzudenken, was sie davon haben. Dies konnten sie, weil sie an Jesus dran geblieben sind, weil sie mit ihm Beziehung gelebt haben, rein aus Dankbarkeit und Liebe zu Jesus, nicht aus dogmatischen oder orthodoxen Gründen. Und so besteht die göttliche Maxime der Agape-Liebe nicht darin, aus Berechnung zu lieben und Gutes zu tun, um sich seine eigene Erlösung zu sichern, sondern aus der Beziehung mit Jesus heraus dem anderen zu lieben und Gutes zu tun. Auf diese Weise geben wir Jesus etwas am Ende oder die ganze Zeit schon von seiner Liebe zurück. Denn wir lesen, denn was ihr einen dieser Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und wenn du dich immer noch fragst, wie kannst du für das Kommen des Herrn bereit sein, dann ist das die Antwort. Handle wie ein Kaiserpinguin. Werde eine Kümmererin, werde ein Kümmerer. Verschwende dich in Liebe an anderen und schenke ihnen Seelenwärme. Amen.